zwei ehemalige Tomane. Der eine fliegt, der andere singt. Hier sind Julius Städtsattler und Robert Polas mit eurem Lieblingspodcast Distanz und Globia.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 187 von Distanz und Gloria. Es ist Samstag, 20.59 Uhr. Wir haben beide schon gesagt, das wird eine ganz fantastische Folge. Warum? Das werdet ihr gleich alles erfahren. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Schön, dass wir auch wieder die Zeit gefunden haben, Herr Städt. Schön, dass du da bist. Du bist offensichtlich zu Hause, das kann ich sehen. Und wir haben gerade festgestellt, dass der norwegische Gott der Ungeduld, der Herr Lasse Starten ist. Und in diesem Sinne beginnen wir den Flachwitz-Samstag mit einem entsprechenden Gerät. Herr Städt, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dich so munter und gesund zu sehen. Das ist ja auch nicht selbstverständlich. Ich hoffe, es sind bei euch jetzt alle gewindelt und gepampert, inklusive dir. Und wir können jetzt hier eine Zeit in die Mikrofone sprechen. Ich kann nämlich schon mal ankündigen, so ewig wird es nicht werden, aus Gründen. Ich komme gleich nochmal drauf zurück. Zunächst die Frage, wie geht's dir? Schön, dass du da bist. Was machen die Windeln?
Ja, sind gewechselt, werden gewaschen in einer neuen, alten Waschmaschine. Mir geht's gut. Es ist so, dass seitdem wir die letzte Folge aufgenommen haben, ich nicht als aktiver Pilot geflogen bin. Interessant, aber ich hatte ein Seminar dazwischen. Das heißt, ich habe schon was gemacht für das Geld, aber halt nicht aktiv.
Du hättest eigentlich was für einen kleineren Berg von Geld gemacht.
Genau. Und es ist so, dass das war absolut großartig. Es ist so, vielleicht wissen das noch gar nicht alles gibt. Die Lufthansa hat auch sehr viele andere Unternehmen in dem Konzern, die nicht unbedingt fliegen oder fliegen töten, sondern eigentlich hauptsächlich, das ist ein Hotelunternehmen. Das heißt Lufthansa Seeheim GmbH und es ist allen zu empfehlen, die Tagungen machen wollten. Also wirklich, es ist unglaublich cool, das Hotel. Es ist wirklich auf alle, es ist auf Tagungen ausgelegt, nicht auf unbedingt Wohlfühlen. Man fühlt sich da aber wohl. Ja, aber es ist jetzt quasi nicht übertrieben der Luxus, sondern den Luxus, den man bei einer Tagung braucht. Überall stehen Kaffeemaschinen rum, mal ein Apfel, mal eine Birne da, dort gibt es was zu trinken, da gibt es was zu trinken, ist alles inklusive. Ein bisschen was zu knabbern, hervorragende Tagungsräume und ein unwahrscheinlich gutes Essensbuffet, dreimal sogar. Ja, also das ist nur zu empfehlen, Lufthansa Seeheim. Es wird nicht bezahlt, es ist aus tiefstem Herzen eine Empfehlung für alle, die mal eine Tagung in der Nähe von Frankfurt machen wollen. Shuttle zum Flughafen und alles gibt's, auch mit inklusive. Ja, und natürlich ist es ein Hotel, also man kann dort auch übernachten. Ja, also das habe ich jetzt gemacht letzte Woche, war auch sehr hilfreich, es war so ein Führungsseminar. Wir sind ja als Co-Piloten die Vertreter des Kapitäns oder der Kapitänin. Und es gibt genügend Situationen, wo das tatsächlich auch notwendig wird, dass man das ist. Und da braucht es eine gewisse Führungskompetenz, weil man ja doch ein Team führt, und zwar nicht nur das Team der Kabine, sondern man trifft ja dann auch Entscheidungen über andere Dinge am Boden. Und da ist es schon sinnvoll, wenn man sich da ein bisschen auskennt. Klar, wir sind ausgewählt als Leute, die das können. Aber es ist trotzdem nie schlecht, immer mal wieder sich von jemandem sagen zu lassen, wie man das heutzutage macht. Oder was es für Erkenntnisse aus den letzten 5 Jahren in die Richtung gab. Und das war schon sehr, sehr, sehr spannend. Also mir geht es hervorragend. Ich habe eine Waschmaschine, haben wir jetzt neu. Ist eine gebrauchte, ja. Eine sehr gut erhaltene gebrauchte. Ist jetzt auch schon wieder in Betrieb gewesen, weil, pass auf, wir hatten zwei Waschmaschinen zu Hause, ja. Eine davon ist auf Reserve gewesen, ist auch eine gebrauchte. Und die wir gerade verwendet haben, ist auch eine gebrauchte, ist kaputt gegangen. Warum wir so viel gebrauchte Waschmaschinen haben? Weil wir sie bekommen haben, weil andere sie nicht mehr brauchten. Allerdings, die Reserve-Waschmaschine wollte auch nicht. Das ist scheiße. Und deshalb haben wir jetzt noch eine neue. Jetzt geht's wieder. Dinge, die einen bewegen, wenn man mit Wollwindeln wäscht. Oder wickelt.
Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich das größte Problem dabei, ne?
Genau. So schnell. Da fällt sehr, sehr viel Wäsche schnell an. Aber es ist natürlich, es spart unwahrscheinlich viel Geld, ist sehr viel besser für die Umwelt und für den Babyarsch.
Und so schnell kann deine Frau gar nicht Schafe scheren und Wolle spinnen, wie das Kind die Dinge, die es oben einführt, unten wieder ausführt. Nicht wahr?
So ist es. Oder oben. Ja. Also es geht uns hervorragend.
Das ist sehr schön zu hören. Du merkst, ich bin immer so kurz vorm Einnicken. Das hat einen ganz einfachen Grund. Das liegt nicht daran, dass ich es nicht spannend finde, was du erzählst, sondern das hat den ganz einfachen Grund, dass ich einen pervers frühen Start heute hatte und der Tag sich schon eine ganze Weile zieht. Denn,
erzählen Sie mal,
ich bin in Österreich, in Bad Schallerbach, um genau zu sein. Bester Name.
Bei dir schallert es gleich so oder was? Oder
wie und hier lassen wir es morgen im Konzert ordentlich schallern. Mit und vielen Stücken der italienischen Kunst und Kultur sozusagen. Und zwecks dessen bin ich heute sehr früh aufgestanden. Mein Wecker hat 5:30 eigentlich geklingelt. Ich bin allerdings 4:30 bereits wach gewesen. Frag mich nicht, warum.
Ach du Scheiße.
Und dann lohnt sich das ja oft nicht, nochmal so richtig wegzuschlafen. Dementsprechend fühle ich mich ein wenig gerädert, wie man das so schön sagt. Will aber trotzdem gerne mit dir hier eine möglichst fidele Folge in das Mikrofon sprechen und hoffe, dass mir das gelingen wird, ohne zwischendurch einzunicken. Sollte das passieren, musst du mich bitte kurz wecken. Ich habe eine Frage, aber du hast gerade so viel Informationen von dir gegeben, dass ich sie vor Schreck wieder vergessen habe. Kennst du das? Wenn du an so einem bestimmten Punkt in einem Satz feststellst, oh ja, das ist interessant, da will ich nochmal nachhaken. Und dann willst du den anderen aber nicht unterbrechen und er spricht weiter und kommt dann so vom Hölzchen aufs Stöckchen. Und dann hast du, während du ihm weiter zuhörst, vergessen, was du eigentlich nachfragen wolltest.
Ich könnte es jetzt alles nochmal erzählen, aber das ist uninteressant. Dann stelle ich dir eine Frage. Was ist das denn für ein Programm, was morgen geschallert wird?
Wir sind hier mit den österreichischen Salonisten auf deren Einladung in Bad Schallerbach wieder, jetzt mittlerweile zum dritten Mal. Wir waren hier schon mal a cappella 2019, dann waren wir, glaube ich, 2022, wenn ich mich nicht irre, hier mit dem Programm O Donna Clara. Da ging es um Schlager der 40er, 50er und 60er Jahre, unter anderem so Sachen von Ralf Maria Siegel und Co. Und jetzt sind wir mit dem Programm Italianità hier, was im Prinzip Madrigale von Verdelot und anderen anspannt italienischen Schlagern, sprich Azzurro zum Beispiel von Adriano Celentano, ist es, glaube ich, meine ich. Was haben wir noch dabei? Ich will jetzt gar nicht zu viel verraten, aber I Found My Love in Portofino, schöne Sachen. Ich darf Tiri Tomba singen, der Kollege singt noch Funicoli Funicola. Also es ist alles, was man so kennt an italienischem, kulturesk-musikalischen. Auch die Oper wird stattfinden, also sozusagen eine Persiflage auf die Oper in Form von Richard Genies Insalata Italiana. Und das ist sehr lebensbejahende und sehr erfreuliche Musik. Das macht extrem viel Spaß. Ist auch was für meine Stimme. Die hat da richtig Bock. Und jetzt hoffe ich nur, dass ich über Nacht ein bisschen länger schlafe als heute Nacht. Dann wird das sehr, sehr schön.
Es ist ja nicht unwesentlich durch unsere Aufnahme beeinflusst, wie viel du schläfst heute Nacht. Sehe ich das richtig?
Naja, nee, das würde ich so nicht sagen. Interessanterweise, ich weiß jetzt gar nicht, ob ich hier so sehr ins Detail gehe, ich anonymisiere die Person bei einem mir blutsverwandte männliche Person. Trackt seit längerer Zeit den Schlafrhythmus und hat festgestellt, dass es scheißegal ist, wie früh sie ins Bett geht. Am besten ist die Schlafqualität, wenn sie um 12 ins Bett geht und um 8 wieder aufsteht. Also egal, ob sie...
Also auch ob sie da schläft oder nicht.
Naja, nee, doch, also die 8 Stunden sozusagen von 12 bis 8 sind mit Abstand die besten im Schlaf. Aber es bringt absolut überhaupt nichts für die Schlafqualität, 22 Uhr ins Bett zu gehen und dann 6 Uhr aufzuwachen, zum Beispiel aufzustehen. Weil ja gerne es so heißt, ja, da geh halt eher ins Bett, aber das nützt dem Schlafrhythmus gar nicht unbedingt was, sondern bringt ihn dann eher durcheinander für die folgenden Nächte. Ist so das, was ich daraus jetzt mitnehme. Ja. Finde ich sehr interessant, kann ich auch total bestätigen. Ja.
Die Erfahrung habe ich tatsächlich selber auch gemacht. Ich habe schon festgestellt, wenn ich einen sehr, sehr frühen Dienst habe, wo ich irgendwie um 3 oder um 4 aufstehen muss, da, wenn ich um 8 ins Bett gehe, bin ich genauso gerädert, wie wenn ich um 10 oder um 11 ins Bett gehe. Weil ich einfach in der Zeit von 8 bis 10 und, oder halt bis 11, ich schlafe da noch nicht, ich kann noch nicht schlafen. Ich komme nicht so sehr zur Ruhe, dass ich einschlafe. Klar, man ruht sich trotzdem aus. Und ich werde dann in der Zeit auch nicht irgendwie ganz extrem aufregende Dinge tun oder Sport machen oder so. Was mache ich in der Zeit dann auch nicht mehr. Ich halte mich dann schon auf dem Zimmer auf oder so oder lese was, aber ich werde noch nicht meine Abendroutine beginnen. Weil im Gegenteil, ich stelle fest, dass wenn ich dann um 8 schon ins Bett gehe, schlafe ich schlechter.
Genau.
Weil man sich dann eben diese Abendroutine nimmt, diese Ins-Bett-Geh-Routine. Und das habe ich auch schon beobachtet, weil ich um die Uhrzeit früh um 3 immer müde bin. Wann ich ins Bett gehe, ist egal.
Es beeinflusst einfach extrem den Biorhythmus. Oder wie es beim Deutschen heißt, der Biorhythmus. Einfach, also man kann, das kennt man ja auch, wenn man mal Jetlag gehabt hat irgendwie, dass das einfach unfassbar sinnlos ist, dagegen anzukämpfen, weil irgendwann sagt sich der Körper, nee, du, jetzt ist Zeit, Augen zu und tschüss. Und das macht es halt wirklich auch in fremden Zeitzonen oft zu einer richtigen Herausforderung, einerseits eben sinnvolle Schlafenszeiten und dann auch Schlafzeiten zu haben, also es wirklich so auf seinen Schlaf kommt, dass man einigermaßen ordentlich aus der Wäsche guckt und auf der anderen Seite aber eben auch, um fit zu bleiben, weil die zwei wesentlichen Punkte, um auf Tour nicht krank zu werden, sind ausreichend Schlaf und ausreichend Wasser. Das werdet ihr sicherlich auch
gelernt haben, nehme ich mal. Absolut, so geht es mir tatsächlich auch, ja. Genau. Das ist absolut genau das Richtige. Vor allem Wasser ist bei uns noch wichtiger, weil wir in der trockenen Luft unterwegs sind. Also wird man einfach ganz schnell krank. Ja.
Ja, das ist so eine alte, auch Kingsingers Weisheit, soweit ich weiß, weil es da auch viel ja auch um Fliegen geht und so. Top 1, also das Wichtigste, was man machen muss, ist stay hydrated. Also immer trinken, kann ich auch nur jedem empfehlen, der vielleicht auch mal 11-12 Stunden in Urlaub hat, wirklich regelmäßig Wasser trinken, nach Wasser fragen, wenn es Wasser alle ist. Es gibt eigentlich immer Wasser im Flugzeug. Also ich habe noch nie erlebt, dass das abgelehnt wurde, wenn ich gefragt habe, ob es noch Wasser gibt. Und selbst wenn es kein Wasser gibt, dann trinkt was anderes, aber trinkt wirklich genug. Es hilft. Man kommt anders an, als wenn man wie so eine vertrocknete Rosine dann einfach 12 Stunden dort rumgesessen hat. Es macht einen Unterschied.
Ich verspreche es euch. Also stay hydrated, hoch vernetzt bleiben.
Genau. Mir ist übrigens wieder eingefallen, was ich... oh Gott. Der hat sich jetzt erst so richtig durchgefräst. Das ist... Mamma mia. Eieiei. Wie kriege ich eine nice Kurve? Ach ja, können wir eigentlich gleich bleiben bei dem Thema. Du hast vorhin gesagt, dass es in diesem Tagungshotel so richtig Essen gibt. Ich habe ein Problem.
Du bist fett.
Wir haben, zu fett für meinen blauen Anzug.
Wirklich jetzt?
Wir haben ja eigentlich einen blauen Anzug jetzt? Und wir haben einen schwarzen Anzug. Und ich habe... Gerade so, also man muss zu meiner Verteidigung sagen, als wir die blauen Anzüge haben machen lassen, den habe ich wirklich, ich sag mal, italienisch anpassen lassen. Also der saß wirklich wie eine zweite Haut. Das heißt, da war jetzt nicht viel Platz, um irgendwie mal so 2-3 Kilo drauf zu packen. Jetzt muss ich auch dazu sagen, es sind nicht nur 2-3 Kilo, sondern es sind, glaube ich, 5 oder 6, die ich jetzt mehr habe. Was an verschiedenen Dingen liegt, unter anderem an mehr an Essen und auch am weniger an Sport jetzt über die Weihnachts- und Winterzeit. Aber im Moment kriege ich meinen blauen Anzug nicht zu. Und das ist schlecht. Das nagt an meinem Ego, muss ich ehrlich sagen.
Ja, verstehe ich.
Und es ist ja auch, das Problem ist, wenn man sich selber jeden Tag im Spiegel sieht, man kriegt das gar nicht so mit. Also ich habe jetzt auch nicht das Gefühl, dass ich wahnsinnig fett aussehe im Moment im Gesicht.
Nee, überhaupt nicht, gar nicht.
Aber ich merke es halt. Also, und ich merke das relativ deutlich.
Ich merke das bei mir auch. Es ist tatsächlich, mich stört... Mich stört es auch nur deshalb, dass halt gewisse Sachen nicht passen. Der Rest, das stört mich gar nicht so sehr, dass man da halt mal 5-6 Kilo mehr wiegt, mein Gott. Aber mich nervt es halt, wenn man Dinge nicht anziehen kann, die man gerne anzieht.
Nun habe ich ja eigentlich diese Essensroutine, dass ich sage, ich esse morgens erst ab halb um 10 und esse dann ab 18 Uhr, wenn jetzt nicht ihr Konzert ist, dann spät abends eigentlich nichts mehr. Also so dieses 16-8 quasi, Pi mal Daumen. Das habe ich in den letzten Wochen ein bisschen schleifen lassen. Das war wahrscheinlich auch der Fehler, weil ich habe dann parallel dazu den Amount of Sport auch eher runtergefahren als erhöht. Das hätte man dann nicht machen dürfen natürlich. Aber nun sei es, wie es sei, jetzt habe ich die große Herausforderung, zeitnah wieder in meinen blauen Anzug zu passen. Was sportlich wird, im wahrsten Sinne des Wortes.
Du wirst es schaffen, so wie du es auch schon viele Male geschafft hast.
Ja, sicherlich. Also da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Das ist ja eine reine Willensfrage. Und Gott sei Dank, wenn ich was will, dann habe ich auch einen relativ dicken Kopf. Also dann ziehe ich das
ja,
in der Regel
auch durch. Das stimmt. Sehr wohl.
Das weißt du aus eigener schmerzhafter Erfahrung, nicht wahr?
Nee, schmerzhaft nicht. Nee, schmerzhaft nicht. Aber also eher positiv. Positive Erfahrung. Schmerzhaft auf keinen Fall. Es ist ja gut, wenn jemand einen Plan hat, den er dann mit Beharrlichkeit verfolgt. Gerade in unseren beiden Berufen ist das extrem wichtig sogar. Und also nicht nur wichtig, notwendig regelrecht. Ja. Insofern ist eigentlich eine super gute Eigenschaft.
Ja, ich habe halt das Gefühl, das ist eine gute Eigenschaft, eine gewisse Dickköpfigkeit, beziehungsweise ich würde es nicht als Dickköpfigkeit, sondern als Zielstrebigkeit bezeichnen.
Ja.
Es darf aber kein Starrsinn werden, also dann wird es irgendwie dämlich, wenn du dann Sachen nur durchziehst, um sie durchzuziehen, sondern es muss schon irgendwie alles in einem sinnvollen Rahmen bleiben am Ende. Dann hat das schon auch alles seine Berechtigung, da eine gewisse Stringenz im Tatendrang an den Tag zu legen.
Das ist absolut richtig. Absolut richtig.
Warum schmunzelst du da so?
Ich muss einen Ausdruck dir später noch mitteilen. Der passt jetzt in dem Moment noch nicht, aber es kommt vielleicht irgendwo noch eine Stelle, wo es passt. Ich habe jetzt passt es. Ich habe es ja eingeleitet gerade. Es handelte sich im Zusammenhang mit der Wahl, die jetzt in Sachsen gerade war, Landratswahl. Ich nenne jetzt keine Namen und keine Parteien. Man kann sich vielleicht denken, hat jemand gesagt zu mir, also man versteht es ja auch trotzdem nicht, oder beziehungsweise es ist erstaunlich, dass 34% der Leute diesen gewählt haben, eine nachweisliche Flitzpiepe. Ich fand den Ausdruck nachweisliche Flitzpiepe einfach wirklich großartig.
Und du wolltest mir jetzt sagen, das ist also dein Favorit für einen Folgentitel.
Ich weiß es nicht.
Doch, das ist schön, das machen wir. Doch, das ist gut. Nachweisliche Flitzpiepe, das ist schön. Das lässt auch schön viel offen. Das muss ich mir aufschreiben.
Nachweisliche Flitzpiepe, das ist also eines meiner Lieblings.
Ich finde sowieso, dass man das Wort Flitzpiepe viel zu selten verwendet. Das sollte man viel häufiger verwenden.
Ja, und dann ist mir noch ein Wort untergekommen. Zusammenhang, eine Person hat neue Schuhe gekauft, lief damit so flanierend über einen Weg und sagte, guck mal, wie schön ich laufen kann. Und mir fiel nur ein einziges Wort dazu ein. Und dieses Wort war Flanierraupe. Und das habe ich dann auch gesagt. Und irgendwie hat es sehr, sehr gut gepasst. Ja. Also wurde mir auch bestätigt.
Nee, aber ich finde nachweisliche Flitzpiepe finde ich einen schöneren Folgentitel. Flanierraupe ist auch haarscharf dran, aber da, im Vergleich gefällt mir das andere.
Weil das lässt so viel Spielraum, was das ist. Ich finde, Flanierraupe lässt sehr, sehr viel Spielraum.
Ja. Ich finde halt, dass ich sag mal so, die niedlicheren Beschimpfungen, die finde ich total underrated, weil es gibt einem ja die Möglichkeit, Leute zu beschimpfen, ohne sie direkt als Arschlöcher oder Schlimmeres zu bezeichnen. Und so Flitzpiepe oder auch Döspaddel, das sind alles so Worte, die sollte man viel öfter verwenden, gerade so untereinander. Ja, anstelle von eben den anderen, den heftigeren.
Ja. Richtig, genau.
Ja, also nachdem ich jetzt diese Anzuggeschichte kurz erzählt habe, kann ich zu den drei Dingen kommen. Herr Stett, was sind deine drei liebsten Schokoladensorten?
Ach du Scheiße. Ja, ich muss gestehen, diese Täfelchen, die es bei uns an Bord gibt.
Oh ja, die sind gefährlich.
Sind so die gelben, ja. Ja. 10 Gramm, aber was für Schokolade? Lind Vollmilch. Das ist schlimm. Mhm. Die sind wirklich sehr, sehr lecker.
Es geht, wenn ich da ganz kurz einhaken darf, das geht jetzt ein bisschen in die verschwörungstheoretische Richtung, aber ich habe mal gehört, dass Lind in der Schweiz wesentlich bessere Schokolade verkauft als in zum Beispiel Deutschland. Da kommt nur der Ausschuss hin. Weil wenn du in der Schweiz diese Ware anbieten würdest, würden dich die Schweizer auslachen dafür, aber die Deutschen merken das gar nicht. Und ich wollte immer mal einen Lindt-Schokoladen-Vergleich machen, indem ich mir eine Schweizer Lindt-Schokolade und eine deutsche Lindt-Schokolade nebeneinander lege und prüfe, ob das wirklich stimmt, dass das unterschiedliche Qualitäten sind. Fände ich ja eine Frechheit, muss ich sagen.
Ja, solange es schmeckt, ist es eigentlich egal, ne? Also ich habe, das ist leider die Nummer 1, also Lindt Vollmilch, so. Also nicht nur in dieser kleinen Form, sondern grundsätzlich. Dann finde ich extrem lecker weiße Schokolade und zwar in der aufgepusteten Variante, Luftle. Aber die gibt es nicht mehr. Es gibt nur noch diese Luftschokolade mit der Vollmilch. Aber weiß war, fand ich, war großartig. Und dann ist aber eigentlich eher eine Praline. Auch sehr, sehr lecker. Ach nee. Nee, ich weiß nicht. Ich glaube Nummer 2, also das, was ich gerade gesagt habe, ist Nummer 3. Nummer 2 ist Cadbury Dairy Milk mit Karamell. Gibt's nur in England, gibt's leider nicht hier.
Ja, aber Cadbury gibt's noch was anderes. Gibt nämlich Curly Whirlies hier. Da bin ich auch großer Fan von. Also diese Schokoladengitter mit Karamell gefüllt, aber ist egal. Weiße Schokolade habe ich immer sehr, sehr gerne gegessen. Ich habe aber ein Problem mit weißer Schokolade, weil da mehr Zucker drin ist in der Regel und davon kriege ich Sodbrennen.
Also weiße Schokolade ist hart, weil er ist, also heftig, weil da ist eigentlich nur Kakaobutter und Zucker drin. Ja. Mehr ist es nicht.
Und das
Kakaobutter, Zucker und ein bisschen Zeug.
Ich bin ja nur auch schon über 30, das vertrage ich nicht mehr so gut. Da kriege ich Sodbrennen, wenn ich das esse. Das ist ein bisschen wie Sekt, ich kann auch keinen Sekt trinken.
Ja.
Das ist okay. Auch so, nee.
Den habe ich vergessen letztes Mal.
Das stimmt, da muss ich dich wohl leider mal besuchen kommen.
Das ist natürlich schrecklich.
Ja, ist ärgerlich. Darf ich da eigentlich auch
also das sind die drei Dinge.
Darf ich da auch mal melken, wenn ich bei euch vorbeikomme?
Sicher.
Also die Tiere. Also das
ist schon klar. Es ist so, dass das gar nicht so leicht ist, aber an sich auch gar nicht so schwer, wenn man gut zuhört, wenn man es erklärt bekommt. Es gelingt mir gut, ich mache es aber wirklich nicht gerne.
Ich habe mal gelesen, und du darfst mich korrigieren, du weißt es ja wahrscheinlich trotzdem, selbst wenn du jetzt nicht der Profi darin bist in dem Sinne, ich habe mal gelesen, dass es sozusagen wichtig ist, dass man den Kontakt zum Euter behält, während man nach unten zieht, sozusagen, um das anzuregen, dass die Milch da rauskommt, so ein bisschen.
Ist also das korrekt? Es ist eher, man zieht die nicht raus, man streicht sie raus.
Ja.
Und das, wenn man das begriffen, aber wenn man das begriffen hat, macht man es eigentlich richtig. Ja, man streicht sie raus. Ja, es ist quasi, du musst sie aus dem Euter in die Zitze quasi streichen und dort dann rausdrücken. Also nicht ziehen, es ist eher ein Streichen und Drücken.
Gut. Ja. Habe ich eigentlich letzte, weil wir gerade so bei Essen und beim Essen selber machen und so sind, habe ich eigentlich letzte Woche erzählt, dass ich das erste Mal Sauce Hollandaise selber gemacht habe?
Das hast du erzählt, sogar vegan, wa?
Nee, vegan nicht.
Alles andere als das.
Im Gegenteil, also es war wirklich normale Butter und Eier halt. Ich müsste mal nachgucken, aber das geht ja garantiert vegan heutzutage auch irgendwie. Da muss ich mal schauen, wie man das vielleicht sogar selber macht.
Auf jeden Fall.
Ja.
Es ist ja eine Emulsion,
ja.
Also das kriegt man auf jeden Fall auch anders hin. Muss ja ein bisschen nach Butter schmecken. Da gibt es aber auch gutes Aroma für, dass man das einsetzen kann, ja.
Na, ich hätte jetzt sogar gesagt, dass man das vielleicht sogar mit Pflanzenöl machen könnte unter Umständen statt mit Butter.
Auf jeden Fall kannst du das mit Pflanzenöl
machen. Da wird es eher Mayo.
Halt diesen, das geht schon trotzdem. Brauchst eben, dass es trotzdem nach Butter schmeckt. Also da wirst du um ein Aroma nicht drum herum kommen.
Aber wir haben jetzt das erste Mal, du hast ja unseren Milchmacher kennengelernt, wobei du ihn noch nicht in Aktion gesehen hast. Wir haben jetzt einen Milchmacher zu Hause, mit dem man also quasi Milchalternativen, Kuhmilchalternativen selber herstellen kann. Sehr gutes Gerät. Hat sich auch bewährt schon mehrfach im Haushalt. Und dieser Milchmacher hat jetzt uns das erste Mal Kokosmilch beschert diese Woche. Ich habe sie noch nicht probiert, sie soll aber sehr gut sein, habe ich gehört. Ich werde das aufs Innigste prüfen und dann hier Bericht ablegen.
Interessant. Ich habe eine Sache, die ich dich noch fragen wollte, und zwar, ich habe heute das Programm von den Musikfestspielen Mecklenburg-Vorpommern bekommen und habe mit Freude festgestellt, dass das Ensemble Amakot am 15.8. dort auch wieder ist.
Komm, eigentlich wolltest du sagen, mit blankem Entsetzen hast du das festgestellt.
Nee, was ich interessant fand, ist, dass ihr in Schwerin seid und zwar 21.30 Uhr.
Ja.
Das ist ein Abend-Nacht-Konzert. Was ist das Konzept?
Das kann ich dir sagen, wenn ich es nachgucke. Also es ist, ich erinnere mich, dass wir neulich gerade über ein Programm gesprochen haben. Ich lerne aber natürlich alle unsere Programme nicht auswendig. Ich kann dir aber, wenn ich mal kurz reinschaue, wann hast du gesagt, 21.8. ist das?
15.8. Ach, 15. Also ich finde es einfach interessant, die Überlegung zu sagen, wir machen ein Abend-Nacht-Konzert, wir leiten dir Nacht ein, 21.30 Uhr. Na, also
ich
das finde
ich cool. Dazu, ich kann
ist das Konzept?
Ich kann dir Folgendes dazu sagen. Es gibt vorher ein Konzert mit Streichquartett, die moderne Musik, glaube ich, eher machen und ein bisschen Schumann und ein bisschen Schubert, aber wir sind da unter anderem mit James McMillan auch mit dabei und die Idee ist dann so ein bisschen eine amerikanische Serenade am Schluss. Also wir sind amerikanisch, das Programm ist Amerika, gibt da also ein bisschen amerikanische Romantik, ein bisschen was zum Anschmiegen und dann noch so ein bisschen was Songiges am Schluss, aber es ist im Prinzip die Idee, dass das Ernsthaftere vorher, also ernsthaft in Anführungszeichen, aber dass das ich sag mal, anspruchsvoller zu Hörende vorher ist und danach, wir sind ja jetzt nicht anspruchslos mit dem, was wir machen, aber ich sag mal, amerikanische Romantik unterscheidet sich dann doch ein bisschen noch von deutscher Romantik in so der ein oder anderen Akkordfolge. Das gibt es dann danach. Also im Prinzip könnte man sitzen bleiben und würde dann selig wegschlummern, hoffentlich im zweiten Konzert.
Hier steht sowas wie Melodien aus Musical, Jazz, Standards und Evergreens.
Auch.
Das finde ich spannend.
Genau.
Es hört sich nach einem sehr entspannten Abend an eigentlich.
Für die Hörerinnen und Hörer sicherlich.
Für euch nicht.
Nee, für uns absolut gar nicht. Also das Programm, so schön ich das finde, aber es ist tatsächlich herausfordernd, weil wir von der Romantik aus eben über Jazz, über Musical, da ist für die Stimme einmal alles dabei. Außer jetzt vielleicht im ganz frühen Zeug. Aber das sind schon immer die herausforderndsten Programme. Es ist für uns immer am angenehmsten und einfachsten natürlich, wenn du so in einem Fahrwasser bleiben kannst, ein ganzes Konzert, dann singst du dich einmal drauf ein und dann läuft das. Aber es macht halt einfach Spaß. Also es macht Spaß, diese ganze Bandbreite zu zeigen und auch zu zeigen, was sich, und das ist ja auch ein bisschen die Idee, wie sich die heutige Musik auch aus der damaligen Musik entwickelt hat. Also du hast ja aus der Romantik, und es gab ja auch ein paar Schüler, die in Leipzig studiert haben, auch eine Schülerin mit Amy Beach bei Karl Reinecke, auch da haben wir wieder eine Verbindung zu Leipzig. Der George Chadwick unterrichtet hat, der dann wiederum Lehrer von Charles Ives war, wenn ich mich nicht irre, der ja nicht ganz unbedeutend war für die amerikanische Musik. Man kann also sagen, die amerikanische Musikgeschichte wäre ohne Leipzig anders verlaufen. Und wie sich dann eben durch Zeiten von Sklaverei mit den Spirituals, woraus dann ja Gospel, Jazz etc. entstanden ist, das ist jetzt ein ganz grober Abriss, ne? Aber das ist ja letztendlich darauf zurückzuführen. Bis halt zum Musical, bis zum Jazz-Standard zu zeigen, im Prinzip, wie die Musik in Amerika sich auch ein bisschen entwickelt hat. Das ist so der Ansatz mit dabei. Und ausgehend aber halt auch hier wieder die Verbindung nach Leipzig.
Cool, das hört sich sehr, sehr spannend an. Danke, dass du uns da erhellt hast.
Bist du zufällig in Schwerin?
Ich bin an dem Tag nicht zufällig in Schwerin, aber ich bin vielleicht geplant da in Schwerin, weil das hört sich wirklich spannend an.
Das wäre ja
ganz... Allerdings, es ist halt auch ein weiter Weg, ne?
Das ist richtig.
Für ein Ensemble, was man auch in Leipzig hören kann. Frage, gibt es dieses Programm eventuell auch hier?
Wir haben... Lass mich kurz überlegen. Doch, wir haben das Programm hier schon mal gemacht. Dementsprechend werden wir es in näherer Zukunft auf jeden Fall nicht nochmal machen. Es ist ja bei uns gute Sitte, dass wir Programme am selben Ort selten zweimal singen.
Auch richtig,
hat er, ja. Hat ja auch seinen Grund und seine Berechtigung. Aber deswegen, wir haben das, glaube ich, vor 2 Jahren, Moment, jetzt müsste ich lügen, ich glaube, vor 2 Jahren haben wir es zum Eröffnungskonzert vom A Cappella Festival gemacht. Da noch ein bisschen in einer anderen Form, da war es noch ein bisschen mehr mit amerikanischer Moderne auch angereichert. Aber Ja, deswegen werden wir das in Zukunft wahrscheinlich nicht so bald nochmal hier machen. Also müsst ihr leider nach Schwerin fahren. Ist ja auch schön da.
Tja, ist ja nett da. Ist es auf jeden Fall.
Die Mecklenburger Seenplatte.
Mecklenburg-Vorpommern ist immer schön.
Nicht wahr?
Ja.
Herr Stett, ich höre mein Bett rufen. Hörst du es auch rufen?
Ja, ich es ist schon krass. Hört ihr das eigentlich auch? Kann man das auf dem Mikro hören?
Insofern würde ich sagen, ich haue jetzt hier noch eine Empfehlung raus. Relativ simpel ist ein Stück, ist aus, oh Gott, wie heißt denn der Film? Spirit, glaube ich. Kann das sein? Wie heißt denn der auf Deutsch? Das ist das mit diesen Pferden, dieser Zeichentrickfilm. Ich glaube, der ist Spirit, aber ich bin mir nicht, also im Englischen heißt er, glaube ich, Spirit, aber ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Daraus das Stück Run Free. Ist auch eine Komposition von Hans Zimmer. Kann ich sehr empfehlen, wenn man joggen geht oder wenn man durch den Park spaziert oder mal schlechte Laune hat, macht extrem viel Bock, das zu hören. Und ist auch, glaube ich, überall zu finden, wo man so Dinge findet, nicht wahr? Das wäre meine Empfehlung der Woche für euch. Nach langer Zeit mal wieder eine Musikempfehlung. Ich glaube, das hat man länger nicht.
Ja.
Ansonsten, Herr Stett, hast du irgendwas noch, was dir unter der Seele brennt?
Nur, dass ich dich bitte, deinen literarischen Erguss noch vorzubereiten.
Was mache ich?
Hast du?
Ach so, okay. Müssen, wollen wir über die luftfahrttechnischen Zwischenfälle der letzten Tage sprechen? Können wir dazu irgendwas sagen?
Noch nicht.
Nee, so richtig nicht. Ne?
Also das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist und möchte, und ist mir auch wichtig, dass es furchtbar schrecklich ist. Jeder Einzelne.
Ja.
Egal, wie viele Leute das sind, es ist einfach scheiße und ich hoffe, dass was draus gelernt wird und dass wir auch was draus lernen können, alle zusammen, um es quasi zu verhindern, dass es wieder passiert.
Also,
das ist das Einzige, was ich dazu sagen kann. Das ist also die Einzelschicksale, jedes Einzelne ist eine Tragödie.
Stimme ich uneingeschränkt zu.
Genau, und das ist so, dass mich solche Unfälle immer demütiger werden lassen, also nicht Angst oder Respekt oder so. Also nicht noch mehr, sondern eher demütig im Sinne von, es kann jederzeit und jedem Piloten kann in eine Situation kommen, wo er sowas verhindern muss.
Es gibt
also nicht, dass es einem passiert, sondern dass man in die Situation kommt, sowas verhindern zu müssen. Und dass man da auch dann bereit ist, darum geht
es. Gibt ja,
das ist das, was ich daraus lerne erstmal.
Es gibt ja unzählige gefährliche Situationen in einem Leben. Also jetzt genau. Das wird es ein bisschen philosophisch. Aber wir hatten neulich auch zum Beispiel im Bus einen Fall, wo unser Fahrer nach rechts gezogen ist und der LKW von der linken Spur zur Mitte gezogen ist. Und ich sag mal, wenn ich nicht vehement gerufen hätte, da zieht einer rüber, dann hätte das wahrscheinlich gereicht, beziehungsweise nicht gereicht. Das heißt, es ist wirklich, man muss im Leben auch immer ein bisschen Glück haben, habe ich das Gefühl.
Und das ist sowieso.
Und es ist tragisch für jeden, der das unverschuldet nicht hat.
Absolut.
Aber es ist, also es gibt diesen der, ich finde den fast lakonisch, aber er ist leider entwaffnend richtig, diesen Satz, das Leben ist lebensgefährlich. Ich finde das auch irgendwie, ja, also
das ist auch immer so.
Mir gibt es auch irgendwie einen gewissen Mut, weil man kann ja jede Minute kann ja irgendwas passieren. Ja. Das ist ja auch
genau, und man soll da natürlich nicht die ganze Zeit drüber nachdenken. Ich meine nur quasi jemanden im Berufsfeld wie in meinem, für den sind solche Sachen natürlich interessant, weil es einfach, wir können es verhindern im Zweifelsfall durch Kleinigkeiten. Und das ist, was ich daraus lerne, dass einfach die Dinge, die wir lernen, dafür da sind, um sowas zu verhindern.
Ja.
Und dass es deshalb immer wichtig ist und niemals unwichtig. Das ist, was ich daraus lerne. Weil es ganz allgemein gesagt.
Ja. Ich fand nur beeindruckend irgendwie, ich habe nur das Video aus diesem Zusammenprall in Washington gesehen.
Detroit war es, glaube ich, aber.
Der Jet in den Helikopter geflogen ist. Mich hat gewundert, dass man das tatsächlich offenbar wahrscheinlich durch die Skyline oder irgendwas nicht gesehen hat, weil es war im Prinzip klare Sicht, dass das nicht zu retten war. Weil sie haben ja beide Lichter an und es hat ja auch geblinkt, aber es heißt dann, ich bin mir gerade nicht sicher, ob das ein offizielles Statement von der Luftaufsichtsbehörde ist, dass das halt einfach auch sein kann, dass hinter der Skyline dieses Blinken da auch einfach nicht zu sehen ist, dann sozusagen, dass man das einfach nicht auseinanderhalten kann bei Nacht.
Wir werden es erfahren. Ja. Definitiv wird es dazu eine umgreifende Untersuchung geben. Es ist leider die Marine beteiligt. Das heißt, wir werden nicht alles erfahren, sondern nur das, was wir erfahren dürfen und was die Sicherheit erhöhen wird. Mehr werden wir nicht wissen.
Ja.
Es ist aber reicht ja auch eigentlich. Ja. Naja.
Gut, lass uns an der Stelle...
Hoffnungsvoll war das jetzt nicht, aber...
Nee, deswegen, ja, genau. Wir wünschen euch allen eine wunderschöne Woche natürlich. Bleibt schön gesund und genau. Lieb zueinander. Und ich habe noch ein nächstes Heinz Erhardt-Gedicht. Und ich möchte das widmen einer Person, die weiß, dass sie gemeint ist.
In diesem Sinne, habt eine schöne Woche allesamt.
So nämlich. Der Igel. Der Igel sprach zur Igelin: Du weißt nicht, wie verliebt ich bin. Ich liebe dich wie nichts so. Dann drückte er sie fest an sich, worauf sie schrie: Auch ich lieb dich, doch lass das sein, du stichst so. In diesem Sinne.
Spitze.
Weiter so.